So, ich bin gerade auf dem Weg aus dem Rheinland zurück nach Dresden, also einmal quer durch die Republik. Und ich werde einen kurzen Abstecher machen in Weimar. Ich werde Thomas besuchen im Goethehaus und er wird mir ein, zwei Räume zeigen. Und ihr könnt da heute mit dabei sein.
Jetzt rechts abfahren und danach rechts abbiegen auf DB 85 in Richtung Weimar.
Das machen wir. Hallo und willkommen zur Folge 19 des unglaublichsten Goethe-Podcasts auf diesem Planeten. Über seine Naturwissenschaft und die Wissenschaft in seiner Zeit. In dieser Folge begleitet ihr mich, Markus Anhäuser, Wissenschaftsjournalist, und Thomas Schmuck, Wissenschaftshistoriker und Wächter der naturwissenschaftlichen Sammlung des großen Dichters und Denkers, durch Goethes Sammlung im naturwissenschaftlichen Kabinett im Goethehaus in Weimar am Frauenplan. Da kommt nicht jeder rein. Wenn ihr also mal Goethes Haus in Weimar besucht, bekommt ihr das leider nicht zu sehen. Das ist, wenn überhaupt, nur möglich nach Voranmeldung und aus ganz spezifischen, vielleicht wissenschaftlichen Gründen. Thomas meinte, etwa als Teil einer Schülerfortbildung oder einer interessierten Gruppe, etwa von den Akademien der Wissenschaft. Nobelpreisträgerin zu sein ist auch ein guter Grund. Frau Nüßlein-Vollhardt war schon da. Hinweis 1. Die Soundqualität ist diesmal nicht so gut wie sonst. Ich hatte nur ein Mikro dabei. Hinweis 2 für die empfindlichen Menschen unter uns. Am Anfang geht's nochmal um menschliche Überreste. Wer das nicht hören will, einfach zum nächsten Kapitel spulen. Und damit hereinspaziert in Goethes naturwissenschaftliches Kabinett mit Tausenden von Einzelobjekten. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt sind wir praktisch auf der Rückseite. Eben waren wir.
Genau.
Die Räume waren genau. Auf der Seite zum Frauenplan hin.
Genau, wir schauen jetzt auf den Garten.
Genau.
Den düsischen Garten mit dem Stempavillon, das genau. Ist der rote Turm da drüben.
Genau.
Und
den haben wir ja schon.
Genau, haben wir schon öfters her besprochen.
Okay. Gut, und hier, dieser Raum ist jetzt.
Das ist die wissenschaftliche Sammlung, genau. Also da befinden sich, wenn man von den Steinen, Mineralien, Fossilien absieht, alles, was Goethe gesammelt hat zu den Naturwissenschaften. Das sind etwa 5000 Objekte. Ja. Sind nicht nur Sammlungen Goethes, sondern auch von seinem Sohn.
Okay.
Also die Vögel, Vogelskelette zum Beispiel, aber auch diese Hölzer sind teilweise auch August von Goethe. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass es nicht nur Sammlungen sind, also etwas, das bewusst gesammelt wurde als Sammlung, sondern es sind auch Experimentaleinrichtungen und quasi Abfälle von Versuchen, die jemand gemacht hat, also die Goethe gemacht hat, die man bei jemand anderem nicht aufgehoben hätte, aber hier eben schon. Und dadurch haben wir eben alles Mögliche, Glassplitter und Scherben und alles, was einem Versuch eben so anfällt. Mhm. Und was eigentlich jetzt schon, aber vielleicht noch mehr in der Zukunft, uns erlaubt, diese Experimente, die chemischen, physikalischen Experimente noch besser zu verstehen. Ne? Das ist ja eigentlich eine interessante Sache.
Lohnt sich alles aufzubewahren. Ich war am Wochenende zu Hause und habe alte Kisten durchsucht in meiner Zeit, als ich noch für eine Rockband gesungen habe, weil ich Fotos gesucht, negative gesucht habe von einer anderen Band und habe so viel Zeug gefunden, so Setlisten, wann wir welche Stücke gespielt haben oder irgendwelche einen Vertrag über für irgendein Festival und all diese Dinge, die irgendwo in der Kiste lagen, die ich irgendwann mal da reingeworfen habe. Wäre ich berühmt geworden, Historiker hätten Spaß daran.
Ja.
Ist nur leider nicht so.
Ja, jetzt wirst du dir aber trotzdem auch du selbst historisch. Das ist halt, beim bestimmten Alter ist das einfach so.
Ja,
da hat man dann eben.
Genau.
Es liegt so weit weg.
Lassen wir mal gerade den Raum hier. Der Raum ist, wie lang, was hat der? 20 Meter?
Ja,
Länge, vielleicht. Der ist ziemlich groß.
So ist ein sehr großer
hier, Raum. Hier ist jetzt nichts historisch, oder bis auf die Schränke da?
Genau, da sind die Schränke sind historisch, aber und die Objekte selbst natürlich,
klar.
Aber sonst nichts.
Alles so ein bisschen grau, mit viel Glas.
Von 1999 ist das überarbeitet worden und auch diese Einrichtung hier gemacht worden,
ja.
Um der Sammlung eben einen eigenen Ort zu geben.
Ja.
Problem ist natürlich immer das Licht. Wir sind hier auch an der Südseite. Das heißt, wir müssen hier immer abdunkeln. Es ist alles lichtgefährdet.
Genau, also auf der einen Seite lauter die ganzen Fenster zum Garten raus. Und auf der anderen Seite, auf der Wand, ist der große Schrank mit Glastüren, großen Glastüren. Und die sind vollgepackt. Sollen wir links oder rechts anfangen?
Sollen wir links anfangen?
Fangen wir links an.
Weil das ja eine logische Ordnung hat.
Aha.
Also wir haben hier die zwei Reiche der Natur, wenn man so will. Also,
ja.
Also zwei B-Reiche, muss man sagen. Nämlich die ersten vier Schränke mit den allen Laden. Es ist die belebte Natur, das alles als organisch ist. Und die anderen, die rechten vier Schränke, ist die unbelebte Natur, das anorganische Reich. Chemie, Physik, Farbenlehre. Und der organische Bereich beginnt. Das sind zwei Schränke Zoologie inklusive Mensch. Aha. Medizin, Anthropologie haben wir dabei, aber auch Skelettsammlung, Schädelsammlung. Mach da mal vielleicht eine Lade auf.
Ja, also im unteren Bereich gibt es wieder Schubladen.
Ja.
Und im oberen Bereich dann große Schrankbereiche mit Glastüren davor.
Okay.
Ja.
Ah, hier gibt es
Schädel
in mannigfaltiger Form,
ja,
von verschiedenster Art auch, von verschiedenster Art, sowohl human als auch
da alles.
Säugetiere, also Vögel, nicht Vögel,
ja.
Rehe, Hirsche, Hunde,
ja.
Katzen sind dabei, genau. Ja. Es sind auch Tiere, mit denen Experimente getrieben wurden, wie man sieht. Also es sind präpanierte Hundeschädel dabei.
Also mit Loch im Kopf?
Ja, die Hunde haben das überlebt, wie man sieht, weil das Beret aus drüber gewachsen ist.
Zu welchem Zweck?
Das wissen wir nicht genau. Es ist auch fraglich, ob Goethe das, also kann man fast ausschließen, dass Goethe das gemacht hat oder auch nur dabei war. Goethe war aber natürlich verantwortlich für die wissenschaftlichen Kunsteinrichtungen in Jena, also für die dortige Universität und die dortigen Sammlungen. In dem Zuge dieser Arbeiten wird das wohl hergekommen sein. Was zu 100% mit Goethe zu tun hat, ist die Sammlung von Menschenschädeln.
Ja.
Da sehen wir, ich werde jetzt Handschuhe nehmen.
Ja.
Ich habe das wahrscheinlich schon mal gezeigt und gesagt.
Nein.
Muss ich's, bitte ich um Nachsicht. Wir kennen von einem den Namen des Besitzers dieses Schädels. Oder ich verrate eigentlich, oder ich sage eigentlich was Falsches, weil der Name stimmt nicht, der da drauf steht.
Okay.
Aber das ist dieser Schädel hier.
Ja.
Und das ist der Schädel, wie man hinten lesen kann. Da steht auf Französisch Du Van Dyck drauf.
Ja.
Ach doch, ja. Schädel des Malers Anton van Dyck.
Genau.
Und er ist es nicht, haben wir schon gesagt. Also, das ist der Schädel, den wir damals mal gesehen haben.
Ja. Du hast von erzählt, gesehen habe ich nicht. Ja.
Genau. Und man sieht auch übrigens, wenn wir jetzt schon dabei sind, das sind Inka-Beine, also irreguläre Sonderbildungen, also eigene Knöchelchen im Schädel eingebaut. Das ist irregulär sozusagen.
Ja.
Das ist ein Mensch aus Großbritannien des 17. Jahrhunderts, aber wir wissen nicht, wer es ist.
Ja.
Der Maler van Dyck ist es nicht, da ist der Schädel wahrscheinlich zu alt. Dann gibt es auch Grabfunde, wie man sieht.
Okay.
Wir sind am Beginn ja der Archäologie, wobei man jetzt nicht sicher sein kann, ob das wirklich archäologisch ist und nicht auch woanders herkommt.
Okay.
Da kommt noch Erde raus.
Ja.
Und man sieht sogar in den Schädeln eigentlich die Formenvielfalt. Das finde ich ganz interessant. Also jeder Schädel ist individuell anders.
Ja, ich dachte, der hat einen etwas höheren, größeren Schädel als der.
Genau, auch die Augen zeigen sich immer anders. Dann haben wir auch Schädelfragmente. Zum Beispiel hier dieses.
Das ist Oberkiefer.
Ja, Oberkiefer mit dem Nasenbereich, mit dem Roma und so weiter. Dem rechts ist zumindest das Jochbein noch da.
Ja.
Solche Sachen.
Okay.
Und wenn wir noch
den Fall mit der Kalotte, mit der abgesägten Schädelkalotte.
Ja, um da reinzusehen.
Also einfach.
Das weiß ich gar nicht, ob das zusammengehört. Doch, es könnte zusammengehören. Obwohl die Färbung anders ist.
Ja,
aber es gehört zusammen.
Ja.
Ist also unterschiedlich gebleicht.
Ah, ja.
Und ist einer der wenigen, wo wir auch einen Unterkiefer dabei haben.
Gehört.
Aber noch eine Reihe von weiteren.
Das war jetzt eine Schublade.
Schädel.
Ach Gott.
Also wir haben auch Gipsabgüsse.
Ja.
Und wir haben auch diese sogenannten phrenologischen oder galschen Schädel, das heißt, so wie der, das ist der, unser schönstes Modell, die sind beschriftet mit im Sinne von den 28 Eigenschaften, die Gall gemeint hat am Bau des Schädels über den Menschen, dessen Gehirn da mal drinnen war, aussagen zu können.
Also da sind auf dem Schädel solche Zonen eingezeichnet, ein bisschen sehr symmetrisch alles und so Kreise, Halbkreise, andere Formen und die sind dann jeweils auch beschriftet und alles in rotem Stift mit roter Farbe beschriftet. Mhm. Aber nur im Prinzip die Schädelkalotte, genau. Also der Oberkopf.
Genau, es geht um das Verständnis des Gehirns, also das, wie der Geist funktioniert, also des Gehirns. Du siehst hier den roten, dann den zweiten, der ist schon, da ist die Beschriftung ein bisschen abgegangen. Und hier, da kann man sich noch ganz gut lesen, es sind immer die ähnlichen Felder, also diese zentralen Geistfelder und so weiter. Und das sind interessanterweise nicht nur Fähigkeiten, sondern vor allem auch moralische und charakterliche Eigenschaften. Aber auch Verhaltensweisen. Also es gibt ein Feld für Wort, für Erinnerung, aber auch für Mord und sowas. Also für Aggressivität, Impulsivitätszentren, würde man vielleicht eher heute sagen.
Ja. Das heißt, je nachdem, wie der Schädel auch so ein bisschen geformt ist.
Genau. Du legst sozusagen das Muster drüber.
Ja.
Und da, wo die Beulen rauskommen oder die Dellen, die Einbuchtungen sind, wo Abnormitäten sind oder wo es nicht so regelmäßig ist, das könnte wird als Hinweis gelesen auf verminderte oder verstärkte Tätigkeit in diesen Feldern des Gehirns.
Okay.
Das ist ein Versuch, das Gehirn, wo man ja nicht in das lebende, funktionierende Gehirn eingreifen kann, in dieser Zeit sozusagen Schlüsse auf die Tätigkeit des Gehirns zu ziehen, eine Topografie des Gehirns, die erste eigentlich Topografie des Gehirns zu erstellen. Das finde ich ganz interessant. Das ist im Umkreis des Hofes, also dieser Schädel, aber dieser Schädel ist aus Goethes, höchstwahrscheinlich aus Goethes eigenem Besitz. Das heißt, auch der Hof hat sich mit beschäftigt, das war eine richtige Mode in der Zeit, hat jeder gemacht. Hier haben wir ein Modell noch, wo man sich orientieren kann, wie das funktioniert, da hast du mit einer Anweisung.
Also Modell heißt ein kleiner Kopf, ungefähr faustgroß, wo auch nochmal diese Zonen aufgezeichnet sind.
Okay. Genau. Ähnliches haben wir hier bei den Tierschädeln. Da haben wir vom Krokodil, Hirsch, Eberaffen, Kühe, Eisbären, Löwen. Ist alles dabei eigentlich.
Ja.
Auch Vögel sind dabei.
Ja, ganz hier oben ist also eine Sammlung von kompletten Vogel-
Skeletten. Auch Säugetier-Skelette.
Sieht ziemlich bizarr aus.
Ja.
Wie so eine kleine Armee.
Ja, eine recht traurige.
Ja. Für Freunde von Zombie-Filmen könnte man stelle sich vor, die fangen an, sich zu bewegen und machen sich auf den Weg.
Ja.
Next up.
Sie sind übrigens aus dem Besitz von August. Die hat der Vater, Johann Wolfgang, dem Sohn geschenkt.
Aha.
Der Sohn starb ja vor dem Vater. Ja. Das heißt, der hatte einen Stock höher gewohnt als der Vater, nämlich in der Mansarde. Also hier, da wo wir jetzt sind, quasi auf derselben Ebene. Und blieben natürlich immer im Haus, weil als der Sohn 1830 gestorben ist, waren die immer noch hier im Haus.
Fangen wir mal an.
Einen Moment. Also, was haben wir noch gar nicht angeschaut?
Was wir gar nicht angeschaut haben, neben den Menschen sind eben die zoologischen Sammlungen, also die große Conchylien-Sammlung, also die Schnecken und Muscheln.
Ja.
Aber auch Fische geben wir, Fischskelette, getrocknete Fische sozusagen.
Das ist die Schublade drunter, unter den Schädeln.
Genau,
das ist Kisten voll beschriftet, Conchylien, Arthropoden.
Hier haben wir eine Schildkröte mit Panzer und das Skelett nicht mehr ganz erhalten.
Ja.
Umfangreiche Sammlung von Schnecken und Muscheln, auch tropischen Meeresschnecken, das finde ich auch ganz interessant. Auch Muscheln dabei, aber der Schwerpunkt sind eben Schnecken. Und bei den Wirbeltieren haben wir natürlich auch was. Meistens exotische Sachen, also
Schnabel.
Der Schnabel von einem Tukan.
Ja.
oder von einem Stachelschwein, die Stacheln, ja, den Schädel und den Kopf, eigentlich kein Schädel, den Kopf, von einem Kolibri, von einem großen Greifvogel. Eier von Rochen und Haien und alles Mögliche ist da dabei. Eine Waldschnepfe, sehe ich da gerade, die schaut dann sowas, mehrere sogar, die Köpfe.
In kleinen schwarzen Kartons beschriftet.
Genau. Aber wir haben auch die modernen Arten da war, Stachelhäuter. Das sind natürlich Seesterne, hauptsächlich Seeigel, solche Sachen. Ja. Also es gibt viel vom Meer, das ist eigentlich wenig untersucht. Die Frage auch, ob sich das lohnt. Aber viel von Meer und wir stehen ja am Beginn der Meeresforschung, das wäre vielleicht auch mal interessant zu schauen, was, warum und wieso.
Das ist, glaube ich, der häufigste Satz während des gesamten Podcasts. Das wäre sicherlich auch mal interessant, das mal zu untersuchen.
Ja, dann habe ich noch geglaubt, ich komme noch dazu, also mittlerweile glaube ich ja nicht mehr daran. Ja. Und auch hier haben wir noch Schädel, falls das noch nicht genug war, also Menschenschädel.
Ja.
Aber auch Steinteile, archäologische Seefedern, Dinge, die wir auch nicht zuordnen können.
Ja, okay.
Und auch hier hatten wir das noch, da Kuriositäten, du wirst jetzt verblüfft sein. Das sind die Hände, die Kinderhände, Vogeleier.
Das ist die Hand, die du letztens aus dem Bremer...
Genau, mit dem Nagel.
Mit dem Nagel.
Das ist ein menschlicher Finger.
Ja.
Und da haben wir ein Vogelnest.
Ja.
Also
alles schön sauber verpackt in kleinen Tütchen und mit Zetteln beschriftet.
Also die Zettel sind sowohl goethezeitlich wie das hier, als auch museal natürlich. Also
das ist Schrift von Goethe?
Nicht von Goethe, aber es ist goethezeitlich.
Ja, okay.
Da steht ja was drauf. Nicht des Herrn.
Irgendwas mit Riemer.
Riemer.
Okay, ja.
Kann ich jetzt auf die Stelle nicht lesen, verkehrt. Nee. Aber es ist letztlich nicht schwierig zu entziffern. Sowas finde ich auch interessant, dass sowas erhalten geblieben ist. Es ist
ein Vogelnest. Jo.
Ein recht großes, wie man sieht.
Ja.
Und wir haben auch noch Wespennester und Ameisennester und alles Mögliche.
Ja.
Gibt es dann auch noch hier. Warum? Wir wissen es nicht. Das ist der zweithäufigste Satz wahrscheinlich, den ich sagen
kann. Der andere häufige Satz. Genau. Okay. Oh, hier gibt es einen Schillers Schädel.
Ja, das sind so Broschüren. Wir haben ja mal versucht, versucht, Sicherheit zu gewinnen, ob der Schädel, der im Schillers Sarg liegt, auch
genau. Schillers Schädel. Andere Geschichte, machen wir eine ganze Folge oder sowas in der Richtung. Genau. Hast du denn eigentlich die Meldung gesehen, die ich dir geschickt habe, wegen der Briefe, die versteigert wurden?
Ja, aber ich habe nicht gesehen, welche Briefe das waren.
Alles Mögliche, haben die gesagt. Aber unter anderem, also der teuerste,
war Humboldt.
Der Humboldt-Brief.
Wie oder Alexander? Konnte das nicht?
Ich glaube Alexander. Mhm. Weil er sagt, er hat selten mit ihm getroffen. Dann war es Alexander. Mhm. Und zwar irgendwie so eine Kurznotiz über das letzte Treffen oder zum letzten Treffen, wann die sich nochmal treffen wollten und so. Und der war veranschlagt mit 12.000 Euro. Und sie haben ihn verkauft für 50.000 Euro.
Wow.
Wahnsinn, oder?
Ja, naja. Ja. Die Briefe zwischen Goethe und Humboldt kannst du ja wirklich abziehen.
Genau, also, gibt es eher selten.
Ja, und viel prominenter kann man auch nicht sein.
Ja, naja.
Auch heute noch.
Und die waren alle aus einer Sammlung und sind jetzt leider dann auch verteilt überall, wo noch. Ja.
Okay. Wow. Mhm.
So, nächster Schrank, daneben wieder unten die Schubladen und hier.
Ja, Schwerpunkt ist eigentlich schon Botanik, weil die Botanik hat keine Laden, wie du siehst.
Ja.
Es sind aber auch zoologische Sachen noch drinnen, dass da ist ein Ameisennest, eine baumlebende Ameise, die da so Kartonnester baut im Baum. Wir haben hier hauptsächlich eben, wie gesagt, Botanik.
Ja, großer Karton.
Große Kartons, die... dienen, das ist eine Pulsatilla, also ein
Küchenschelter. Genau, gepresste Pflanzen in Passepartout.
Das Goethes Herbarium.
Mit Pergament darüber. als Schutz.
Ja, aber das ist museal natürlich, dass der Goethe-zeitlich das schöne Papier, ist auch sehr schön gemacht, das hat jemand, hat Goethe gekauft, das hat jemand gemacht, der was verstand davon, also kein Gelegenheitsherbar, zweifache Beschriftung, einmal nach Linné, das heißt dieses L links an dem Monet Pulsatilla, einmal nach Rupp, das war der Verfasser an der Flora von Jena.
Auch schön so, also ganz auf der Linie gezeichnet, geschrieben und so und schön geschwungen, die Buchstaben, alles. Ja. Und
der achte, der deutsche Name ist in deutscher Schrift, Gemeine Küchenschelle heißt das.
Ah, okay, ja, doch, jetzt wo du es sagst.
Der lateinische Name oder die wissenschaftliche Name ist in lateinischer Schrift, die können wir heute viel besser lesen. Und da oben die Zuordnung zu Linné, Klasse 13. Aha. Und bei Linné ist es eine Nummer 576, Punkt 3. Ja. Also das heißt, wir können, wenn wir die richtige Auflage finden, würden wir dort die Anemone Pulsatilla finden und würden auch wissen, welche Auflage dann derjenige, der das gemacht hat, verwendet hat. Goethe weiß es nicht, aber Goethe hat es natürlich verwendet.
Okay.
Und wenn man sich diese Dinge anschaut, die sind hierher gar nicht herausgesucht für Ausstellungen, weil es besonders schöne Exemplare sind. Dann haben wir hier noch
das nächste Blatt.
Das nächste Blatt, eine Potentilla, also ein Rosengewächs. Das andere vorher war eine Ranunculaceae. Wie heißen die auf Deutsch? Hannenfußgewächse, genau. Rosenfuchsgewächs. Da haben wir es auch wieder deutsch. Potentilla, gut, das ist in dem Fall dasselbe. Und dann wissen Potentilla recta nach Linné und nach Rupp. Und wieder hier die Angabe. Sehr schön gemacht.
Also, dieser Grün ist einfach zum Festmachen.
Genau,
so ein Querstreifen, Klebestreifen, der da drüber gelegt ist.
Eine solche Ankaufssammlung um 1785 etwa hat diese grünen Klebestreifen. Und da hoffen wir, dass wir herausfinden, noch wer das ist und was da alles in die Sammlung gehört. Ja.
Also die sehen so schön gepresst, die sehen fast gemalt aus.
Ja, das ist, also hat richtig... Der hatte ein künstlerisches Auge, der das gemacht hat.
Ja.
Und der hat das auch so gut fixiert. Ich meine, das sind Potentilla-Blüten, ja, die sind sehr vergänglich. Gut fixiert. Machen wir vielleicht die nächste
Mal. Ja.
Damit da vielleicht was Besonderes noch kommt. Nämlich eine Clematis, eine Waldrebe.
Mhm.
Die wilde Waldrebe, aber das ist die Clematis erecta, also eine andere Art. Gefüllte Waldrebe heißt das hier, der deutsche Name. Und wieder zwei verschiedene, wieder das grüne Band, wieder die Linnäische
Zuordnung. Im Breitbandformat.
Im Breitbandformat, das ist eine Rankenpflanze.
Mhm.
Ja.
Das ist schön sauber getrennt, die Blüten freigestellt.
Genau.
Cool, sehr schön.
So kann man sich das vorstellen. Also insgesamt gibt es 2000 solcher Blätter.
Okay.
Also ein relativ großes Herbar.
Ja.
Ein Teil, also fast die Hälfte nach Linné geordnet.
Ja.
Nach der Systematik von Linné und die andere Hälfte dann erst nach der Systematik des spätesten 19. Jahrhunderts geordnet, als es wiedergefunden wurde. Wir haben hier noch ganz andere Pflanzensammlungen. Hierher mit Beispiel Lorbeer.
Ah, das ist jetzt eher so ein bisschen lieblos zwischen zwei, so auf einem, auch wieder auf so einem, keine Beschriftung, einfach so ein Ast mit ein paar trockenen Blättern.
Genau, wissen wir nicht genau, wo es herkommt.
Ja.
Das Blatt ist auch viel grober, ist auch noch zum Aufnehmen von
Feuchtigkeiten. Hat mehr was von Löschpapier.
Genau, das ist es ja, auch die Funktion davon. Oder
kannst du den großen gerade noch mal aufmachen? Mhm. Weil da war ein Laufzettel.
Ein Laufzettel war
hier. Der Laufzettel, ein Laufzettel.
Mhm.
Ja. Wofür, was ist ein Laufzettel?
Naja, das ist ein Auszug aus unserer Datenbank, also wo die grundlegenden Informationen drinstehen. Wenn das nicht in der eigentlichen Sammlung, sondern herausgehoben ist, dann haben wir so den Überblick, wo das eigentlich hingehört. Also das würde ja nicht hier in dieser Mappe liegen müssen, sondern es hat ja seinen fest bestimmten, fixierten Platz in einer dieser Schuber des Goethe-Herbariums.
Ja.
Das sind 18 Stück, glaube ich, oder 15 Stück. 15 sind es.
Ja.
die eben, wie gesagt, zum Teil geordnet sind von nach Linné, also haben eine gütezeitliche und gütische Ordnung und eben die andere nicht, aber da gehört das hin.
Da gehören die eigentlich hin, diese?
Genau.
Okay.
Genau, dazu ist der Laufzettel da.
Ja, okay, da ist dann eine Nummer drauf, da ist ein Foto von dem Objekt, da gibt es...
eindeutig zu identifizieren.
Ja, okay.
Und einige dieser schöneren Dinge haben wir gelegentlich bei Ausstellungen, zeigen wir. Ja. Man kann Herr Barblätter ja nicht dauerhaft zeigen, da sind sie dann zu leicht verletzbar.
Stehen noch Titel der Ausstellung.
Das war 2019 die Ausstellung, aber ich zeige das natürlich, ich habe ja öfters Gruppen hier, zeige natürlich, dann möchte ich ein paar schöne Blätter herzeigen.
Ja, okay.
Das ist alles.
Und eigentlich ist so ein, das, was wir jetzt da gesehen mit diesem, mit dem Passepartout und alles, sind in diesen Ordnern drin?
Genau, ohne Passepartout. Das Passepartout ist natürlich nur für die Ausstellung.
Nur für die Ausstellung? Ja. Das heißt, und das sind so, 40 Zentimeter hoch, relativ 20 Zentimeter breite, Schuber. Mit
schwere Schuber.
Schuber, die sind beschriftet, schwarz, dann weiß beschriftet, Herbarium nach linnäischen Klassen geordnet. Und dann hat jeder Schuber eine Nummer von 1 bis
18,
okay.
Oder 15, Entschuldigung.
Ja.
Auf 18 kommen.
Und dann,
18 Schränke haben wir, das ist
der. Ja, genau, okay.
Zum Schuber.
Alles klar. Und da sind dann noch Nummern drunter von die jeweiligen Objekte.
Die sind nummeriert.
Ja, okay.
Und damit kann man. Okay. Es gibt nur keine gedruckte Liste. Wir werden das alles jetzt im Vorhaben dann in den nächsten Jahren zusammenfassen, drucken, veröffentlichen dazu.
Habt ihr euch zumindest mal vorgenommen?
Wir haben sogar das Geld schon dafür.
Ah!
Also es liegt wirklich dann nur mehr an uns.
Gut. Also das waren die Schubladen.
Das waren die Schubladen, da gibt es natürlich noch viel mehr Schätze.
Ja.
Das hier zum Beispiel, auf das bin ich besonders stolz, das ist nämlich aus Tahiti.
Aha.
Also wirklich von weit weg. Das sind Baumrinden aus Tahiti. Das sind wieder 18 Stück.
Ja.
Und die hat Georg Forster aus Tahiti von seiner zweiten Cook-Reise mitgebracht und Goethe geschenkt. Also das, weißt du, es ist ein echtes Georg Forster in der Goethe-Sammlung. Von der Cook'schen Weltreise aus dem anderen Ende der Erde quasi. Schon was Tolles.
Baumrinde.
Genau.
Also dieses hier ist eine.
Genau. Also es läuft alles unter Baumrinden oder Rindentextil. Ja. Manche sind auch geflochten, die sind irgendwie aus den Blättern gemacht.
Ja.
Andere sind richtig sozusagen Bast- oder Rindenstücke.
Also das hier sieht eher so gemalt aus.
Genau, das ist gedruckt.
Ja, gedruckt. Also.
Und es gibt ja Bäume, die so große Baststücke absondern lassen, dass man daraus Kleidung machen kann.
Ach so, okay. Also praktisch die Substanz ist eine Baumrinde und da ist dann drauf gedruckt worden oder so.
Genau,
okay.
Und die Stücke sind natürlich nie für Kleidung verwendet worden, kann man annehmen, sondern ich kenne das nur aus der Literatur. Es hat die Funktion, dass das in der Oberschicht von Tahiti Geschenke waren, innerhalb der Oberschicht.
Ja,
also das heißt, du bist dort ein Fürst quasi und Ähnliches hat sozusagen Forster vielleicht auch nachgemacht. Also er hat sozusagen innerhalb der Oberschicht in Europa so ein Geschenk, ein prominentes Geschenk gemacht.
Und das Geschriebene hier?
Das ist die Beschreibung von Fritz von Stein. Das ist der Sohn der Charlotte von Stein, der bestätigt nochmal, dass das eben von Georg Forster ist, weil.
Das ist so ein Name-Dropping immer hier, das ist ein Wahnsinn.
Okay. Und das ist nicht das Original.
Ja, okay.
Wir sprechen da ja nicht von irgendwem.
Nein.
Irgendwelchen Zeug.
Ja, Georg Forster.
Das heißt, dieses Ding war monatelang auf diesem Schiff.
Hat die halbe Welt bereist sozusagen.
Genau. Dass es da mal landen würde in einem deutschen Museum, dann noch hunderte Jahre später, da haben sie da überzeugt aufgehoben.
Das ist auch erstaunlich. Es ist ein Wahnsinn.
Vielleicht haben wir da noch ein paar Dinge, die ganz interessant sind. Das könnte ich dir noch zeigen.
Ja.
Hol mal diese Mappe da raus.
Sehr gut.
Kann ich dir nämlich zeigen.
Der große Tisch hier in der Mitte des Saales.
Ja, dann legen wir das jetzt mal hin. Und da haben wir nämlich ein unscheinbares Etikett. Ein unscheinbares Etikett. So unscheinbar ist es gar nicht.
Ja.
Und wenn ich das jetzt raushole aus dieser
Packung, aus Pergamenthülle,
die ja vielfach geschützt ist.
Pergament in Pergament.
Ja, dann kannst du hier sicher was lesen.
getrocknete Pflanzen zur Metamorphose.
Ja.
Ah, ja.
Es ist die Handschrift des Meisters selbst.
Himself.
Ja. Also da hat Goethe in irgendeinem Zettel mal, der letzte Schubert ist nämlich der Metamorphose der Pflanzen gewidmet, dass damit er einen Überblick hat, hat er da diesen Zettel da schön geschrieben.
Das sagte auch der in diesem Radiobeitrag über die 50 versteigerten Briefe, sagte er, also Goethe hat eigentlich auch eine Schrift gehabt, die man sehr gut lesen konnte. Leider hat er halt nicht alle Briefe oder so, die sind gar nicht immer alle von ihm geschrieben.
Die meisten sind nicht von
ihm geschrieben. Und leider sind die dann auch etwas schwieriger zu lesen. Aber wenn Goethe selbst geschrieben hat, das war immer gut zu lesen.
Ja, wobei die Schreiber natürlich für ihre Zeit auch eine tolle Handschrift hatten. Nur ist es für uns schwierig
zu lesen. Okay.
Die intimeren Briefe hat Goethe natürlich nicht diktiert. Er ist ein Schröder von Schröder und so, die hat er selber geschrieben. Ja. Es sind auch oft nur kleine Zettelchen, Botschaften oder so. Ja. Und die anderen, die hat er im Arbeitszimmer geschrieben. Also Goethe hatte eine Schreibfabrik, eine Brieffabrik. Da wurde der Brief entworfen im Gehen. Der Schreiber hat mitgeschrieben, hat sich dann im Nebenzimmer, also im Schreiberzimmer, also es ist ein Zimmer fast gleich daneben, nochmal hingesetzt, eine Reinschrift abgefertigt. Die hat dann Goethe vielleicht durchgesehen, vielleicht auch nicht mehr. Der Brief ging dann weg. Und diese Diktate, die wurden geheftet. Aha. In viertelmonatliche Faszikel. Das heißt, wir haben auch, und die sind erhalten geblieben, wie so vieles bei Goethe. Das heißt, wir haben auch die ausgehende Korrespondenz, nicht nur die reinkommende. Goethe hatte mehr ankommende Briefe als abgegebene. Aber wir haben auch die ausgehende in ihrem Entwurf. Wir wissen nicht, ob es eins zu eins immer so rausgegangen ist.
Okay.
Und deswegen, das ist der Grund, warum die meisten der Briefe Schreiberhand sind. Weil sie integriert wurden.
Klar, also logisch.
Also den Liebesbriefen.
Okay.
Aber solche Sachen gibt es auch natürlich, wie die Etiketten, ist natürlich fast alles von Schreiberhand, aber wo es wirklich Goethe mal ganz wichtig war, hat er auch das gemacht.
Gut, kannst du gerade noch mal rausholen? Ich muss mal gerade ein Foto machen. Ja, also, wenn es erlaubt ist.
Ja,
vielleicht mache ich es vorne aufs Cover vom. Super. Ja. Gut.
Ich will jetzt nicht da jedes einzelne Ding da zeigen, aber das ist vielleicht ganz interessant. Hier haben wir etwas, was noch nie wirklich Gegenstand der Forschung geworden ist, nämlich Goethes Algensammlung.
Ja.
Algen und Moostierchen. Aber hier eben die Algen, da sind Rotalgen dabei, aus dem Mittelmeer, wie man sieht. Die Schrift ist italienisch.
Aha.
Es gibt auch eine Sammlung von Ost- und Nordseealgen. Goethe hat sich sehr für Kryptogamen, also für sogenannte niedere Pflanzen interessiert. Mhm. Algen, Moose, Pilze, Farne, Flechten.
Mhm.
Algen sind ganz besonders erstaunliche
Dinge gewesen. Ja.
Möchten wir auch.
Alles ganz feingliedrig.
Was wir zu arbeiten, genau.
Zwischen zwei dickeren Blättern.
Und da siehst du schon noch, dass es noch ein bisschen feucht reingekommen ist.
Ja.
Das sind die Benennungen der Algen.
Ja.
Und wir haben Algen, eine haben wir, glaube ich, in einer anderen Serie schon mal vorgestellt.
Okay.
Wir haben Algen auch aus Südafrika, also wirklich weit weg.
Ja.
Oder hier, das ist auch ein Original natürlich, nämlich eine sogenannte Kuchs oder Kuchse.
Kuchse?
Ja, ein Kuchs. Das ist ein, wenn man so will, eine Aktie auf ein Bergwerk, auf den Gewinn, den ein Bergwerk auswirft. Da finanziert man mit dieses Bergwerk. Hier haben wir die Originalunterschrift von Christian Gottlob Vogt. Das war der Minister. Hier sind die Unterschriften der beiden Minister.
Ja.
Der Herr Vogt.
Ja. Und der Herr
Goethe.
Der Goethe ist jetzt, finde ich, schwieriger zu lesen. Ja.
Das ist jetzt die original goethische Unterschrift.
Okay. Also vorne Johann, dieses J, Johann. Wolfgang finde ich jetzt schwierig.
Yeah.
Okay. Und der letzte Teil hier ist Goethe.
Genau.
Okay. Also Goethe ist länger als Johann Wolfgang. Aber ist ja auch nur Unterschrift.
Es ist JW.
JW, klar. Okay. Und ein Siegel.
Ein sehr schönes Siegel.
Ja.
Von der Bergwerkskommission. Und wir wissen sogar, wann das genau passiert ist. Nämlich am 24. Februar 1784 wurde das unterschrieben und ausgegeben. Goethe war ja für den Bergbau zuständig im Erzbistum.
Genau.
Nicht im Herzogtum natürlich.
Ja.
Hat es nicht geschafft, 20, 30, also viele, viele Jahre lang das Bergwerk also wieder zum Laufen zu bringen.
Ja.
Hat aber trotzdem, das wurde eröffnet und mit viel, viel Kraft und viel Arbeit und viel Bemühungen wurde das versucht. Und er hat auch diese Aktien, also diese Kuxe eben verkauft, hat selber auch gekauft, hat auch Freunde, ich will nicht sagen gezwungen, aber jedenfalls, die waren natürlich nichts wert dann. Hm?
Also hier Anzahlung A 20 Taler, wovon 10 Taler den Aushändigen dieses Gewährscheins bar anher entrichtet worden. 5 Taler ab dem 24. Februar und so weiter und so weiter.
Okay.
Ja. Heute ist es wieder was wert, weil Goethes Unterschrift drauf ist.
Ja, naja.
Aber das konnte man natürlich damals nicht wissen. Ja. Ne? Also, wenn wir, also du kennst im Faust 2 ja diese Stelle, wo der Mephisto und also Faust dann letztlich einen Vorschlag macht, wenn der Kaiser Geldnot hat, sagt er dem Kaiser, die Schätze sind im Boden, ja, wir müssen sie nur und, ja, natürlich, man muss sie halt, aber
einfach rausholen.
Ja, und wir nehmen auf diese Schätze, wir schaffen einfach Papiergeld und das Papiergeld wird ja dann nichts wert. Das bricht ja dann zusammen im ersten Akt des Faust 2. Goethe hat genau dasselbe gemacht. Also,
er wusste genau, wovon er spricht,
ja, in dem Fall. Das ist keine Erfindung. Das hatten wir schon und der hat nochmal die Kuxe, ich glaube, hier ist nichts mehr drin, aber... Aber das da ist vielleicht auch noch was zum Abschluss dieses Schranks. Muss dann alles zusammenstreben.
Mit dem großen.
Wir haben dann genau wieder aus dem Herbar wieder ein bisschen anders gemacht.
Das
Lindenblatt natürlich.
Ja.
Und wir haben hier noch ein zweites Lindenblatt.
Ja. Also,
ist das das, was ihr in der Ausstellung hattet? Die Ausstellung ist ja gerade. Kann ja nicht sein.
Nein, wo wir überlegt haben, es in die Ausstellung zu geben.
Ah, genau.
Das ist eben dieses Blatt, das wir mit Philemon und Baukis versucht haben.
Genau, zwei Blätter
an einem dünnen Blätter, Zweigchen. Die untrennbar für alle Zeiten hier zusammenwachsen.
Ja. Ist gar nicht, also dann am Ende doch nicht wieder.
Nein, weil die Restaurierung zu Recht gesagt hat, es ist schwierig, das dauerhaft über Jahre zu zeigen.
Ach so.
Faximilieren ist möglich, aber ist bei Blättern und Bäumen vielleicht auch nicht. Ware.
Okay.
Die Europäer ist die einzige hier. Hat es jemand viel schlampiger gemacht, wie man sieht. Und es wurde auch noch feucht verwendet, wenn man sieht deutlich die Faltung.
Die Wellen,
Die Wellen, aber nur bei den Blättern oder fast nur bei den Blättern. Also da, wo es noch feucht war.
Ja, ja. Alles in Brauntönen. Blätter werden ja dann auch braun und ganz dunkel. Und das Papier ist braun, beige. Ja, und da oben steht rechts in der Ecke Gorn?
Nein, 607 oder 600.
Okay.
607?
Oder 604, je nachdem, müsste man genauer schauen.
Ja, ja, okay.
Und es ist Zuordnung zum Herbar, also wo das dann genau hingehört. Und dasselbe ist hier auch mit der Linde, da haben wir eben auch noch die Fruchtstände dabei. Besonders schön, das ist eine andere Lindenart, die aber noch viel weniger gut repariert ist. Genau. Ja, das sind die Früchte, die Blüten und das sind die Früchte schon.
Ja.
Das ist eigentlich sehr schön, das Ding.
Gut, gut.
Ja.
Und darum kümmert sich jetzt die Kollegin?
Ja, bis jetzt die Kollegin und auch ich, sobald ich mit dem Buch fertig bin, dann starten wir da richtig durch. Weil wir wollen ja diesen zweitgrößten Sammlungsteil den Düsseldorfer Sammlungen auch genauso aufarbeiten wie
die Pflanzen sind die zweit, ist der zweitgrößte Teil?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Größte Teil sind Gesteine, Mineralien, Fossilien.
Ja.
Der zweitgrößte eben die Pflanzen mit 2500 Stück.
Kommen wir ja mal zu denen.
Kommen wir ja mal zu den
großen
Stücke.
Wir haben ja noch ein paar schöne Exemplare von
Tieren. Sind wir im Bereich der der Schiebe, der großen Glasschiebetür. Mhm. Ja, ich so gelassen, komm ruhig, muss man jetzt gar nicht. Da gibt es jetzt einiges an größeren Tieren, an präparierten Vögeln in kleinen Kästen.
Das ist sehr interessant. Das ist eigentlich August von Goethes Vogelsammlung, die er vom Vater geschenkt bekommen hat, wahrscheinlich aus Jena übernommen. Hm? Es sind alles mitteleuropäische Vögel, bis auf diesen Sterling hier oben, der aus Nordamerika stammt, Gattung Icterus.
Genau. Heißvogel. Vogel.
Dann haben wir eine Lerchenart.
Ja.
Ein Stieglitz oder Distelfink.
Ja, genau. Dann noch einen Eichelhäher.
Genau.
Der kann ich ein bisschen schlecht erkennen.
Ah, das ist ein, wie heißt der?
Ja, fällt uns gleich
ein. Seidenschwanz.
Oh, den habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen, ja.
Und dann haben wir ja ein Rotkehlchen.
Ja,
verschiedene
ein bisschen verblasst.
Kreuze.
Ja.
Oben geht's weiter, da haben wir noch eine Reihe von Vögeln.
Ach so, genau, auf den Glasschränken ist nochmal eine. Da gibt es auch wieder nochmal Schränke mit Schiebetüren, aber zum Teil ohne Gläser.
Genau.
Und darunter
haben wir die Reptilien-Sammlung sozusagen, wenn man das so will. Ja. Zwei Krokodile hat Goethe gehabt, eines in der Ausstellung, eines ist hier.
Klein etwa.
Genau.
Naja, 1,20 vielleicht von der Länge.
Ja. Schildkröten sind da, Schildkrötenpanzer.
Ja, großer Panzer von einer, wie heißt denn
die? Wahrscheinlich Dosenschildkröte, irgend sowas.
Ich
weiß es nicht.
Ja. Etwa fußballgroß.
Ja. Und rechts Haut von einer Riesenschlange.
Ja.
Das quergeschnittene Wirbelsäule eines Hais.
Okay.
Unten haben wir dann auch wirklich präparierte Haie.
Ja, kleine Haie.
Einen Schwertfisch, da die Säge von so einem
Sägefisch. Wobei die einzelne Säge, die sitzt nicht so groß wie der andere gesamte kleine Sägefisch, also einen guten Meter.
Genau.
Aber ein Teil, wie groß ist denn dann der Fisch gewesen?
Keine Ahnung.
Ein paar Meter?
Wissen wir nicht.
Ja, okay.
Wir wissen über diese Objekte auch fast nichts.
Ja. Aber jeder einzelne Zahn an dem Sägefisch ist ungefähr ein kleiner Finger.
Ja, genau.
Mein Gott.
Recht beeindruckend.
Ja. Okay. Und ganz flach alles. Ja, genau. Nächste Abteilung.
Ja, da die Botanik, das haben wir schon vorweggenommen ein bisschen.
Ja.
Mit dem Blick in das Herbar. Wir haben hier die Früchtesammlung und die Sammlung, hier Früchtesammlung, genau.
So.
Hier sind auch Früchte und Überwachsene. Goethe hat Überwachsungsexperimente unternommen, wo was an den Baum gebunden wurde, quasi ein Kreuz. Dann hat man ein paar Jahre später geschaut, wie denn das überwachsen wurde.
Ah, okay, Moment. Also gehört das zusammen?
Genau, das ist sozusagen die Doppelung. Da war dazwischen eine Eisenplatte oder eine Metallplatte und dann wurde, wenn der Baum dann gefällt wurde oder sonst wie.
Ja.
Hat man das da eben abgenommen.
Das heißt, die haben das befestigt und dann wächst der Stamm da irgendwie drüber.
Genau.
Und verschwindet.
Verschwindet zum Teil und dann nach dem Ende.
Ja, des kann man die Stelle aufschneiden.
Genau.
Und guckt sich das an.
Ja. Wir haben dann weitere Präparate, die Goethe gesammelt hat, zur Spiraltendenz. Er hat sich nämlich im Alter, in den letzten 10, 15 Jahren, hat er versucht, seine Metamorphose der Pflanzen weiterzuentwickeln und auch andere Gesetze zur eigentlichen Metamorphose, also zur Abwandlung des Blattes in verschiedenste andere Organe zu finden.
Ja.
Eines seiner Ideen war, dass das vertikale Wachstum ein Wachstum ist, das spiralförmig stattfindet.
Ja.
Und da hat er Belege gesucht in der Natur und hat auch versucht, Pflanzen dazu zu zwingen, spiralförmig zu wachsen. Also dieser Baldrian, glaube ich, und die Weberkarde und Dinge.
Ja.
Da die Zwangsdrehung beim Baldrian hat er hier eben dargestellt. Da hat man wahrscheinlich von Zeit zu Zeit die Pflanze weitergewendet, gedreht. Oben haben wir die Holzsammlung, die zum Teil wieder August auch gehört.
Ja, da sind also alles so kleine Holzquadrate, 10x10 Zentimeter etwa.
Sie ist nicht sehr groß, es sind vielleicht 40, 50 Stück. Ist noch nicht so prunkvoll, wie das. Ja. Es gibt ja ganz prunkvolle Holzsammlungen, Holzbücher.
Ja.
Das ist hier nicht der Fall, aber sie sind beschriftet und zeigen das Interesse der beiden Goethes, muss man in dem Fall sagen.
Mit einem Stück Rinde dran.
Genau, sowohl an Obstbäumen, Fruchttragenbäumen, als auch an Waldbäumen. Das meiste ist einheimisch.
Also geschliffen, damit man die Maserung sieht.
Genau, und zwar auf verschiedenen Ebenen, also sowohl die Maserung entlang der Achse als auch der senkrecht dazu.
Gut, gut.
Und was haben wir noch? Da haben wir noch die eigentliche Frucht.
Nächste Abteilung.
Nächste Abteilung, genau.
Gut, nächste Abteilung.
Wann wird denn? Wann,
glaube ich? Hier kommen wir jetzt oben, also oben auf einer Glas, auf einem Glasboden lauter kleine
Früchte und Samen.
In, wie heißen die Behälter?
In diesen Glasbehältern, die sind museal, die sind nicht von Goethe selbst.
Ja.
Die müssen nur geschützt werden gegen irgendwelche Insektenfraß und sonst was.
Also das sind so Glasröhren mit einem Glasdeckel und einem Knauf aus Glas obendrauf. Und in jedem befinden sich die Samen.
Genau.
Teilweise sind ziemlich groß.
30, 40, 50 Stück, vieles davon tropisch. Nicht alles, aber vieles. Und wir wissen nicht ganz genau, aber wir werden es bald ganz genau wissen, weil wir das jetzt angehen und bestimmen. Ja. Da siehst du auch noch Teile der Früchte- und Samensammlung, die nicht in diesen Glasbehältern ist. Also Kokosnüsse. Goethe hat, wie er das nennt, Kokosnüsse auch seziert.
Aha.
Also sprich aufgeschnitten, um zu schauen, wie das da ausschaut.
Ja.
Fruchtstände von Palmen und Hirse.
Genau, und alles wieder in diesen Glasbehälter. Da sind dann längere Gläser und schmale und breitere, immer so glasröhrenartige Behälter, jeweils mit Glasdeckel und Glasknauf. Und hier haben wir ein Mikroskop.
Wir haben ein Goethes Mikroskop, das noch funktioniert.
Aha.
Das nie restauriert wurde und auch nie gereinigt wurde. Und wir haben das mal auseinandergenommen, wieder zusammengebaut. Direktor des Deutschen Optischen Museums, Professor Timo Mappes. Sonst würde ich mich das nämlich nicht trauen, das Ding in die Hand zu nehmen und auseinanderzubauen und dann in der Hoffnung, dass man wieder zusammenbauen kann.
Und dann bleibt was übrig.
Es stand nämlich, in der Literatur steht nämlich, dass es unvollständig und nicht mehr funktionstüchtig ist.
Ah.
Unvollständig stimmt, weil natürlich da ein paar kleinere Klappmechanismen, Schrauben und so weiter fehlt, aber es ist funktionstüchtig und so wie es da ist, funktionstüchtig.
Ja.
Es ist einfach innen verrußt. Also der Tubus innen ist nämlich mit Ruß ausgekleidet und im Laufe der 2 Jahrhunderte sind halt Rußteilchen auf die Linse gefallen.
Ja.
Das macht das Durchsehen schwierig.
Und der Ruß ist dazu da, um
Das Licht zu absorbieren.
Ja, genau.
Damit der Lichtgang. Licht ist ja das große Problem.
Ja, ja,
du
ja.
kannst mit Licht ja. Wie arbeitet man im späten 18. Jahrhundert mit einer Kerze? Das gibt sehr wenig Licht. Du kannst nicht im Spiegel arbeiten.
Lass uns den mal gerade beschreiben. Also auf dem, alles aus Messing gibt es einen Ständer, der auf 3 Beinen steht. Und der Ständer geht ungefähr auf 30, 40 Zentimeter hoch. An dem Ständer im unteren Bereich ist so ein runder Spiegel angebracht, der beweglich ist, um wahrscheinlich eben das Licht zu lenken. Ne?
Genau, so wie heutige Mikroskope.
So 10, 15 Zentimeter höher ist wieder so ein runder Träger.
Genau, das ist für die Objektträger. Wir haben hier sogar 2 originale Objektträger, die man da reinschieben kann.
Ja, wobei der jetzt, da kommt ein runder Objektträger rein, können wir jetzt durchgucken. Genau. Dann gibt es da so eine Befestigung oder was ist das?
Genau, dieses? Kannst du es fixieren.
Damit und ganz oben ist dann praktisch ein Tubus, ein Rohr aus Messing, das ist das eigentliche Mikroskop. Also es ist eigentlich nur ein Rohr, wo man von oben reinguckt und unten, ich weiß nicht, wo sind die Linsen dann?
Es ist eine oben, eine unten, eine Okularlinse, eine Objektivlinse, das eben ein Mikroskop hat. Die obere, die Okularlinse kann man wirklich abschrauben.
Ja.
Und dann kann man den Tubus rein. Und das Besondere am Tubus ist, also nicht, dass er Russauskleidung hat, sondern dass in der Russauskleidung Fingerabdrücke drin sind.
Okay.
Ja. Mhm. Seither fasse ich prinzipiell alles nur mehr mit Handschuhen an.
Ja.
Wir wissen nicht, von wem diese Fingerabdrücke sind.
Ja.
Können wir auch nicht wissen. Wir kennen auch nicht Goethes Fingerabdrücke. Ich persönlich würde bezweifeln, dass sehr viele Menschen in diesen Tubus jemals eingesehen haben. Wir werden es vielleicht auch nie wissen, aber die Fingerabdrücke sind erhalten.
Okay.
Falls es einmal irgendwann eine Methode geben wird, um Goethes Fingerabdrücke zu finden, dann können wir die hier vergleichen damit.
Okay. Ja.
Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Super. Dahinter gibt es ein kleines Köfferchen, flaches.
Genau, und auch da rechts sind so Köfferchen, die sind. Die meisten davon dienen dem, also es ist botanisches Besteck, der Inhalt des Rechten zum Beispiel wird gerade in Jena ausgestellt, Da sind Lupen, Pinzetten, ähnliche Dinge, Pipetten drinnen, die man verwendet, um im Feld, muss man ja mittragen, kann man mittragen, dass man im Feld, wenn man botanisiert, dann immer was zur Hand hat. Das Ding selber ist aus Leder, das lässt sich nicht mehr richtig, es lässt sich schon öffnen, aber es ist natürlich für den Lederverschluss nicht sehr gut. Ja. Das ist der Grund, warum das hier steht. Okay. Weil wir das nicht mehr hergeben konnten, aber die metallenen Dinge haben wir gerne hergegeben.
Und dahinter gibt es wieder ein Blatt, ein Ahorn, zwei Ahornblätter.
Ja. Gepresst. Und links ein Feigenblatt, also Picus elastica.
Und die sehen irgendwie beschriftet.
Ja, die sind beschriftet. Die sind sozusagen skelettiert worden zum einen. Das sind skelettierte Blätter. Ja. Die sind Geschenke an Goethe. Das hat Goethe nicht selber gemacht.
Ja.
Da haben irgendwelche Verehrer, oder ich würde fast in dem Fall sagen, Verehrerinnen, am Blatt dieses Porträt von Goethe angebracht.
Ja, so ein Scherenschnittartiges Porträt.
Genau.
Und darunter geschrieben Goethe.
Und darunter mit der Schrift Goethe da aufgeklebt, das dann skelettieren lassen und so als Erinnerungsblatt an den Meister.
Ja, und da ist dann auf dem anderen, in dem anderen Bereich ist eine Vase mit Blumen und dann gibt es da so ein
Schneekristall oder was.
Ja, sowas, genau, ja. Also ein Muster da drauf und darunter das kleinere Ahornblatt. Steht dann links wieder Goethe und in der Mitte ist auch wieder so ein Scherenschnitt.
Mhm. Und rechts, wenn ich das richtig lesen kann, heißt Vivat.
Ja, lebe hoch.
Ja. Ja. Auf jeden Fall doppelt, weil das Blatt lebt auch.
Ah, okay. Ja.
Aber gut, das sind wahrscheinlich Witze der Goethe-Zeit.
Ja.
Anspielungen. Ja, dann haben wir noch Teile von verschiedenen Mikroskopen, Sonnenmikroskopen und sonstigen optischen Einrichtungen, die für die Botanik verwendet wurden.
Okay.
Gut, hier unten, da hat sich ein Gestein hat sich in die Sammlung verirrt.
Ja, nicht ganz verirrt, sondern ich habe es dort hingetragen. Es sind hier ein paar Fossilien und Gesteine dabei, weil ja der Großteil der geowissenschaftlichen Sammlung ja gerade im Bergungskeller ist. Aha. Weil wir das renovieren alles, wollen den Steinpavillon restaurieren. Und damit man Dinge zur Hand hat, die man untersuchen möchte, aber Dinge auch zur Hand hat, die man zeigen möchte, wenn hier mal Besucher sind, dann.
Nächste Abteilung.
Damit haben wir jetzt die organische Welt. Also die Gesteine haben das schon übergeleitet, aber die organische Welt ist hier zu Ende und wir sind jetzt in den vier rechten Schränken. Das mit Physik, Chemie, Optik, Elektrizität in der Welt des Anorganischen verbunden. Ja. Wir haben also hier ganz viele Elektrisiermaschinen, vollständig oder Teile davon. Da unten ist die älteste Elektrisiermaschine um 1750. Da muss man muss bei diesen Maschinen einen Kurbel.
Man muss sie mal ein bisschen beschreiben. Also das ist ein Holzgestell mit zwei Ständern und in der Mitte eigentlich wie so ein bisschen wie so ein Schwenkgrill. Nur statt des Bratens gibt es in der Mitte einen großen Glasbehälter.
Ja.
Und der eigentlich irgendwie zwei Holz, wie soll man sagen, keine Ahnung. Also es ist eine Kurbel und man kann dieses...
Du hast eine Kurbel und einen Kondensator. Da ist nur der Kondensator momentan erhalten.
Ah, das gehört dazu alles. Ah.
Nein, das sind zwei verschiedene.
Ah, okay.
Das ist die dritte Maschine, das ist die vierte da oben rechts. Und diese lebensgroße, mannshohe quasi, in meinem Büro, dahinter links.
Ah, ja, genau, die hast du, glaube ich, mal beschrieben. Ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Groß
ist, klar, aber man kann vielleicht sagen, wir sind Elektrisiermaschinen zur Erzeugung von Elektrizität. Ja. Das muss man händisch machen.
Ja.
Dann wird dann Spannung aufgebaut durch Kurbeln.
Ja.
Die Spannung kann übertragen werden, wird als Strom übertragen mit Kabeln.
Okay.
Hier haben wir ein Kabel, das ist nicht isoliert. Und das besteht auch noch nicht aus durchgehend geschmiedeten...
Moment, wo ist das Kabel?
Das hier, das ist das Kabel.
Das sind auch Metall...
Ja, aber damit...
Wie eine Kette.
Genau, es ist eine Kette. Du kannst damit Strom leiten. Wenn du auf dem einen Ende der Kette die Steckdose steckst und am anderen Ende der Kette in die Hand...
Die sehen alle, die Einzelteile, die sehen eher so aus wie so die man in der Küche hat, so Metall, so Spicker, so längliche, ja, genau, paar Zentimeter lange, oben mit der Öse und so, die sind dann aneinander gekettet.
Genau, durchgehende Kabel hat es noch nicht gegeben. Erdung war schon, naja, wie soll ich das jetzt formulieren? Also ja, Isolierung gibt es keine.
Ja, ja.
Und du speicherst das ganze Zeug hier in diesen leidischen Flaschen.
Ja.
Die dann zu Batterien zusammen miteinander geschaltet werden können.
Jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Ja. An eine Lostrommel, weißt du?
Ja.
Und du hast in der Mitte so einen großen Glas, also, mhm, ne? Und ja, da würden die Lose, und dann würde man, das ist auf dieser Stange, und dann kann man die drehen und, mhm, dann, ja, so im Prinzip. Nur in dem Fall wird hier dann Strom erzeugt. Mhm.
Genau.
Krass.
Kannst du dann auch messen hier mit diesen Geräten? Ja. Da dreht sich dann, ja, oder? Du kannst das isolieren auf solchen Isolierschälmaschinen, ja, ja, damit du nicht den Strom da gleich wieder verschwindest. Du kannst dich auch selber isolieren auf diesem, ja, großen Isolierschemel. Das, ja, ist also ein Schemelchen mit Beinen aus Glas, wo die eben keinen Strom leiten und du dann sozusagen also geschützt bist.
Goethe und Elektrizität müssen wir mal.
Das ist ein wichtiges, schönes Thema, das wir unbedingt machen sollen. Ja. Genau. Dann haben wir hier noch eine Unmenge von chemischen Fläschchen, Apparaturen.
Ja, ja.
Reagenzgläsern, Einrichtungen, auch Messgeräten, Messbecher.
Ja, und alles wieder aus Glas.
Das meiste aus Glas, das sind auch noch die Originalsubstanzen drinnen, die wir natürlich nie geöffnet haben. Und ja, da unten noch alles zur Elektrizität.
Ja, aber die sind auch aus Glas? Ach nee, die sind gefüllt.
Glas, Metall, das sind leichte Flaschen.
Ja, okay.
Ja, die dienen zum Speichern dessen, was du liegt, der Kohlenglas.
Ja. Manche sehen ein bisschen aus wie Einweggläser und sind ähnlich groß. Und dann gibt es aber auch welche, die sind ungefähr dreimal so groß wie Einweggläser.
Genau. Und die letzten beiden Schränke sind dem, was Goethe besonders wichtig war, nämlich der Farbenlehre gewidmet. Da haben wir erhalten gebliebenen Objekte zur Farbenlehre, bis auf die Zeichnungen Goethes, ja, die hier in diesem Schrank sind oder waren, besser, ja, gesagt. Die werden gerade restauriert. Dann haben wir etwa 300 Zeichnungen davon.
Da ist dieses große, eine Platte.
Ein großer Schirm.
Ein großer Schirm, ja, auf einem Dreibeingestell. Wie viele Ecken, Seiten? Ein Achteck, genau. Und darauf sind schwarz-weiß Muster gemalt.
Schwarz-weiß Muster, das Weiß ist natürlich nachgedunkelt. Mhm. War mal wirklich ganz weiß, jetzt ist es braun. Schaut aus wie ein Bild der abstrakten Kunst.
Ja,
Piet Mondrian könnte das sein.
Ja, genau, auch so immer wechselweise, entweder schwarzer Hintergrund und weißes Objekt und dann entsprechend weißer Hintergrund, schwarzes Objekt.
Das entspricht ja Goethes Vorstellung von dem, wie soll man sagen, Licht und Finsternis, dass Farbenprodukte sind der Auseinandersetzung von Licht und Finsternis. Da werden in einem abgedunkelten Raum Prismen dagegen gehalten, die eine Lichtquelle haben, die meistens die Sonne ist. Und dann kannst du hier Experimente machen. Ja. Das hat Goethe selbst geplant, angelegt und machen lassen. Es gibt mehrere dieser Schirme, einen haben wir in der Dauerstellung, einer ist hier.
Ja.
Ja.
Was ein bisschen rausfällt, ist rechts, schwarzes Feld, da ist eine Kerze.
Eine blaue Kerze drin.
Ja.
Ist keine
drauf gemalt.
Keine Anspielung an Faradays Naturgeschichte an der Kerze, das ist erst später erschienen. Okay. Aber das ist halt die einzige Möglichkeit, hier Licht zu haben. Und das hat Goethe hier quasi zitiert.
Ja. Ah, hat gar keine Funktion, sondern ist eher...
Ob's, hat sicher eine Funktion, kann man auch verwenden.
Weil die anderen Sachen sehen schon irgendwie aus genau, ne, auch diese Gegensatzpaare immer...
Ja, es ist ein spielerisches Element auch dabei. Goethe hat ja auch ein optisches Kartenspiel entwickelt, also mit, vergessen, 24 Karten, jedenfalls mit einer bestimmten Anzahl von Karten, wo diese Prinzipien, also kann man jetzt eigentlich nicht bestimmtes Kartenspiel spielen, aber die Prinzipien seiner Farbenlehre kann man da. Da oben siehst du noch einen zweiten dieser.
Ah ja, der liegt da.
Schön, der liegt
drauf. Mit anderen Mustern.
Mit anderen Mustern. Dahinter, hinter diesem Weinschirm, haben wir eine riesige Linse, siehst du das?
Ja, oh, die ist wirklich 30.
Ja,
30 Zentimeter.
Kleinere Linsen, also da ist nicht drinnen, das sind so
Linsen. Ja, also Linsenhalter, 10 Zentimeter groß etwa.
Wir haben hier Prismen noch, also so die Newton-Prismen hier, das ist eine ganze Reihe davon, als auch andere, also ausgefeilte Prismen. Hier ist noch ein großes Newton-Prisma mit verschiedenen Brechungsindizes, andere Prismen.
Also im Prinzip so ein großes Newton-Prisma ist im Prinzip so ein Glasstab, dreieckig, so wie so eine Toblerone.
Genau, so eine Toblerone, Griff nur aus Glas.
Genau, nur aus Glas.
Mhm.
Genau.
Und Die hüten wir natürlich wie Augäpfel, wenn das runterfällt oder sonst was. Das sind die Prismen, mit denen Goethe seine Farbenlehre entwickelt hat.
Ja. Ja. Also. Dann gibt es hier noch Glasquader. Mhm. 6, 7, 18, eher verschiedene Farben und verschiedene Größen.
Genau, die dienen auch für Brechungsexperimente. Wir haben hier auf Schriften gelegt. Da siehst du, dass das Licht hier anders, also nach innen, nach außen gebrochen wird. Ähnliches sind diese Filter hier, diese Farbfilter. Ja. Rot haben wir hier da draußen. Wenn ich das hier, diese Laden jetzt noch aufmachen würde, würde man noch viel mehr sehen.
Ja.
Das sieht man gleich mehr. Weil dann haben wir hier
die verschiebbare Leiter.
Dann haben wir hier verschiedensten Glasmaterialien.
Ja.
Farbfilter in Blau, Glasscherben.
Ja, ja, ja. Rund, quadratisch.
Genau. Auch Papierstücke zum Zudecken, zum Verdecken.
Mhm.
Oder hier Metallplatten, die man erwärmen kann, die dann ihre Farbe ändern. Gefärbtes Glas in allen Variationen.
Ja.
Hier ganze Serien davon.
Ja.
Da auch nochmal diese Farbpigmente, die wir ja in der Sammlung auch finden. Sowas würde man auch nirgendwo aufheben mehr in einer Sammlung. Aber vielleicht ist es irgendwann mal interessant, diese Glassplitter oder Glasscherben mal zu untersuchen.
Ist so dieses klassische, wer weiß, wofür man es noch mal brauchen kann.
Genau, so geht das hier fast endlos weiter.
Genau, im Keller meines Großvaters war das ähnlich.
Ja, aber der Vorteil hier ist jetzt natürlich, dass
kümmert sich jemand drum?
Naja, bis jetzt nicht, weil es wenig untersucht ist.
Ja,
also wo fängt man an?
Ja.
Aber irgendwann wird man das machen können, wenn Zeit, Geld und Menschen passen.
Ja.
Und dann hat man hier ein Material von Versuchsobjekten im Sinne von damaligen Versuchen, die dann das Verständnis erlauben wird. Die haben irgendwelche Korkstücke, die angezündet wurden und verwendet wurden, wahrscheinlich zum Einstecken.
Ja.
Oder sonst was. Und sowas haben wir eigentlich, zieht sich auf die ganze Sammlung. Das heißt, dass diese Objekte hier sind keine Sammlungsgegenstände im Sinne von, ich sammle ja nicht Glasscherben, sondern ich arbeite damit wissenschaftlich und das fällt dann an.
Genau.
Und das ist hier erhalten geblieben.
Ja. Okay. Noch mehr.
Das ist für chemische und sonstige Experimente auf den Glasplatten da haften geblieben oder auch Behältnisse, wo das dann gesammelt wurde mit Papieren und so.
Wieder.
Und dasselbe halt hier auch.
Ja. Papiere,
Beschriftungen,
Löschpapiere, wieder ähnliche.
Farbstreifen in Farben, in Schwarz.
Ja, 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 ja.
Und auch hier haben wir diese Muster wieder, die wir schon von den Schirmen kennen.
Genau.
Auch diese Marmorpapiere.
Okay. Ja.
Und das ist alles eigentlich Arbeitsmaterial des experimentierenden
Naturwissenschaftlers.
Ja, ja, ja.
Und da an der Wand stehen dann in einem großen Passepartout zwei
Tafeln aus der Farbenlehre. Das sind natürlich keine Originale, die würden nicht da stehen. Die Originale sind eben, wie gesagt, in der Restaurierung, das waren sonst immer da drinnen.
Ja.
Die erklären so Goethes Farbexperimente. Wir sehen oben das Experiment, der Strahlengang von weißem Licht durch eine Öffnung hindurch.
Ja.
In der Entfernung ändert sich das ja. Grün tritt erst ab dieser Entfernung auf und so weiter.
Ja, ja, ja.
Und dasselbe da oben, das hat Newton ja meines Wissens nicht gemacht, das Umkehrexperiment mit dunklem Licht, wenn man so will, wo dann neue Farbkombinationen, also vor allem das Magenta, Magenta auftauchen, das Pfirsichblüt genannt von Goethe oder Purpur genannt oder Magenta.
Ich glaube, ich weiß nicht, habe ich schon mal gefragt? Dunkles Licht, wie macht man dunkles Licht?
Dunkles Licht gibt es in dem Sinn nicht, aber du kannst.
Wie kann ich das durch was durchschicken?
Du kannst es in einem hellen Raum, ist ja jedes farbige Licht dunkler als der Raum selbst.
Okay.
Das ist doch der Punkt.
Ja. Ah, okay. Also eine relativ dunkle. Also relativ,
genau.
Okay. Ja.
Okay. Das ist ja auch nicht vollkommen weiß oder vielleicht ist es vollkommen weiß, aber
okay.
Das ist in der Welt nicht vollkommen.
Okay. Ja. Okay. Dieses Bild hier auf dem Schrank.
Das ist ein Bild von Herrn. Ja, kannst du es lesen?
Nein.
Das ist der Vorname. Punkt. Ich weiß nicht, wie er geheißen hat, den Vornamen.
Ja, egal.
Der Nachname ist Heckel.
Okay.
Ist der Sohn von Ernst, cool. Sohn von Ernst Haeckel.
Nein, ich sag ja Name-Dropping. Name-Dropping.
Der Sohn vom ja, Original. Original. Natürlich ja. Ein Original. Ja.
Aha.
Sohn von Ernst Haeckel. Haeckel war ja ein Goethe-Fan und wenn man so ganz salopp ausdrücken darf. Yes. Und war der Meinung, dass Goethe ja vieles vorweggenommen hat, was Haeckel dann und auch die Evolutionstheorie und alles Mögliche.
Okay.
Und der Sohn Haeckel Junior sozusagen hat dieses Bild gemalt, um die eine der Theorien von Goethes Farbenlehre zu zeigen, nämlich farbige Schatten.
Ja, genau.
Du hast gefragt, es gibt keine dunklen Strahlen, das stimmt, aber Schatten
ja.
Können auch eine Farbe haben.
Das ist klar.
Ja,
ja.
Zum Beispiel, also wenn sie, ja und das sind dann blaue
Schatten. Also wir haben ein Haus vor einem Horizont und davor stehen, ich würde mal sagen, ein paar Kiefern. Sieht ein bisschen nach Kiefernstämmen, aber man sieht eigentlich nur die Kieferstämme, die das Haus so ein bisschen, hinter denen das Haus steht. Und die Sonne kommt praktisch von hinter dem Haus irgendwie und die Stämme werfen Schatten.
Genau, auf uns hin.
Genau, das Haus und die Stämme werfen Schatten und die Schatten sind nicht schwarz.
Nee, die sind blau, es ist weißer, es ist Schnee.
Ja,
hier. Es ist
ja genau. Ja.
Es ist Winter, die Sonne geht gerade unter.
Ja, genau.
Und wenn sie untergeht, ja. Dann wird der Himmel ja rötlich-gelb.
Ja.
Ist nicht mehr die Sonne ist ja nicht mehr weiß, sondern ja. Durch die Trübung
ja.
In der Atmosphäre.
Ja.
Farben entstehen durch Trübung, laut nach Goethe. Naja,
ja.
Aber das, ja. Ist, das,
ach so,
das ist der Hauptpunkt der Farbenlehre. Und das Gegenteilige, da wo sozusagen der Schatten dann entsteht, der Schatten ist dann auch gefärbt, aber
ja.
In der Gegenfarbe.
Ja.
Und der ist dann blau.
Ja.
Und du siehst, nach links gehen die Schatten, werden grüner, da wo es rötlicher wird.
Ja, ja, ja.
Und nach rechts, ja. Wo es immer blasser wird, verändert sich auch die Farbe der Schatten. Das ist ein recht einfaches, nettes Bild, um 1900 gemacht, in diesem Stil. Und das ist...
Man zeigt nochmal den Einfluss von der Farbenlehre auf Künstler, Maler.
Genau, und auch letztlich auch auf Wissenschaftler, aber in dem Fall halt auf Künstler.
Ja. Genau. Okay. Schön. Gut. Da ist noch ein, was haben wir da noch? Eine Vitrine.
Das ist eine Schauvitrine, da ist nicht alles von Goethe, also diese rechten Teile sind nicht...
Auch wieder Schädel.
Sitz, genau, da geht es darum zu zeigen, was ist denn eigentlich der Zwischenkieferknochen.
Ja, da machen wir dann demnächst mal noch eine Folge.
Das müssen wir immer erklären.
Ja, ja.
Und links habe ich ein bisschen was ausgestellt noch zur Paläontologie und zur Mineralogie.
Ja, okay.
Also wir haben hier Torfe, Goethes Torfsammlung, haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Mal,
Dann die Diopside. Mit die Erstentdeckung der Diopside im Zillertal, also wunderschöne grün-schwarze Kristalle und dann noch andere Objekte darunter, Bergkristalle aus Grönland und solche Sachen. Aus dem Salzburgischen, einer der Beweise für den Urozean, mitten in den Alpen, Meeresmuscheln. Was soll das sonst sein? Ne?
Und ein Modell, ein wirklich gigantisches Modell einer Ameise. Goethe-Ameise, Stenopetilus göpperti, 3D-Rekonstruktion, original ca. 40 Millionen Jahre alt, baltischer Bernstein aus Goethes geowissenschaftlicher Sammlung steht da drunter.
Mhm.
Das heißt?
Die haben wir 2022 entdeckt, also Kollegen aus Jena haben die entdeckt. Wir haben uns Goethes Bernsteinsammlung angesehen, laut Katalog nur 4 Nummern vorhanden. Tatsächlich sind es fast 40 Bernsteine, die Goethe hatte in seiner Sammlung.
Und ich erinnere mich. Und ihr dachtet, das könnte eine neue Art sein?
Genau, das ist dies. Und in einigen dieser Bernsteinstücke waren Inklusen drinnen. Ja. Die sind fast alle von der Ostsee.
Inklusen sind die Einschlüsse.
Also Einschlüsse von Lebewesen. Es sind auch Pflanzen drinnen, aber mehr Detritus, also mehr Pflanzenmaterial. Es sind aber auch 2 Mücken drinnen, eine Trauermücke und eine Kribbelmücke, unbestimmt beide noch. Und eben eine Ameise, und zwar diese hier. Die ist extrem gut erhalten. Und wir haben da keine Kosten und Mühen gescheut und haben einen amerikanischen Paläomyrmekologen zu Hilfe gerufen, der uns diese Ameise bestimmt. Denn auch wenn man sich lange mit Ameisen beschäftigt, ist es schwierig, jetzt Eozäne, Ameisen, 40 Millionen Jahre alt, da so zu bestimmen. Und er hatte die Vermutung, also die stammt eigentlich von ihm ursprünglich, dass es könnte sogar eine neue Art sein. Würde uns natürlich, hätte uns sehr gefreut, hätten wir dann Goethe-Ameisen.
Wie hättet ihr sie wohl genannt?
Xenobetulus goethei, natürlich. Und ich habe schon mit der Präsidentin gesprochen, hätte dann ein neues Logo oder Stiftung verlangt. Leider war es aber dann doch keine Goethei, aber auch nach einem anderen verdienstvollen Naturwissenschaftler, einem der großen Bernsteinforscher des 19. Jahrhunderts und Paläobotaniker Göppert, benannte Art, die schon bekannt war.
Und das ist jetzt ein 3D-Modell, ungefähr 20 Zentimeter groß.
Originalding, also nicht die Ameise, sondern das Stück Bernstein ist so groß und da drin ist nochmal die Ameise.
Wie groß ist so groß? Für Leute, die das nicht sehen.
So, so groß ist vielleicht also
2, 3, 4 Zentimeter
höchstens.
Ja. Der ganze Stein.
Der ganze ist, Bernstein, ja, genau. Da drinnen ist kaum sichtbar die Ameise. Goethe hat das nie gesehen.
Das heißt, der Kopf von diesem Modell hier ist doppelt so groß wie der Stein, in dem die Originalameise
drin ist. Okay. Und es ist nicht, Goethe hat nie irgendwo sowas geschrieben von den Klusen, hat das wahrscheinlich nie gesehen. Es ist auch sehr schwer zu sehen mit freiem Auge. Okay. Und trotzdem ein Beweis und Beleg dafür, dass man in einer historischen Sammlung, egal ob jetzt von Goethe ist oder noch nicht, noch rezente Dinge finden kann, rezente Fragen stellen und lösen kann, Entdeckungen machen kann. Und das finde ich das Spannende. Also, zum Abschluss vielleicht noch dieses Stück hier.
Etwas Poröses.
Es ist sehr porös, wenn du das hebst. Es ist ganz leicht, heb's mal.
Ja.
Es ist ein Stück Stein.
Ja.
Besteht praktisch nur aus Blasen.
Ja.
Erinnert mich ein bisschen an, als unsere Straße, da wo ich aufgewachsen bin, noch nicht, als noch nicht geteert war, gab es da ganz viele von diese porösen Steinchen. Lava.
Laven,
Laven.
Steht
Lava.
Da.
Ja.
Das ist ein Stück Lava vom Vesuv.
Ja.
Von Goethe persönlich mitgenommen.
Das hab ich auch gemacht.
Das haben wir jetzt gerade in Händen gehabt.
Habe ich auch gemacht. Bei uns liegt auch so ein Stein so ähnlich irgendwie. Vom Vesuv mitgenommen.
Gut.
Und wenn das alle machen, gibt es irgendwann keinen Vesuv mehr.
Stimmt,
aber
wenn das in dieser Geschwindigkeit weitergeht.
Also genau. Wir haben einen vom Vesuv und wir haben einen vom Ätna.
Ah, das ist
ja. Aber ich glaube, wir wissen jetzt schon nicht mehr, welcher vom Vesuv war und welcher vom Ätna.
Ja.
Okay. Ja, guck mal, haben wir es doch.
Im Großen und Ganzen ja, würde ich sagen. Das ist auch ganz interessant. Das ist der Versuch der Rekonstruktion von Schillers Schädel. Und zwar der Schädel, der Kandidat war, den haben sie eingepasst.
Also hier steht ein Glaskopf.
Ja.
Hier steht ein Glaskopf, so in Originalgröße. Und der ist, da ist was drin. Das dürfte so ein Abguss von dem Schädel sein. Und dann die Idee zu sagen, da versuchen wir jetzt den Schädel drumherum zu anzulegen.
Ja, und zwar anhand des Bildes und der Totenmaske von Schiller, die ja bekannt und erhalten sind. Und man hat diese Maße und die Abstandsverhältnisse genommen und hat versucht herauszufinden, ob das zusammenpasst. Und es passt eigentlich ganz gut zusammen.
Okay.
DNA-Untersuchungen haben natürlich ergeben, dass es nicht so nicht der Fall ist. Trotzdem ist es ein interessantes Objekt, weil es eine Methode der morphologischen Annäherung an diese Fragestellung beinhaltet. Und das ist eben hier gelandet.
Und dann haben wir hier noch auf dem Fenster, was ist das, nochmal eine Scheibe dazwischen, zwischen den beiden Fenstern. Da sind also blaue Herzen, blaue, wie heißt die, Pik, also die, Trefka, also die Symbole aus dem Kartenspiel. Und dazwischendurch gibt es noch 2, 3, 4, 5, 6 Insekten und dann steht in jedem, Viertel wird es irgendwie beschriftet.
Mhm.
Da steht einmal newtonische Mücken, Mucken und unten steht homogene Lichter.
Ja.
Bedeutet?
Das ist ein von Goethe entworfenes Kartenspiel. Oder Kartenspiel, nicht eine. Kartenspiel ist das Falsche, weil es nicht eben sein optisches Kartenspiel ist, sondern aber auch in diesen Umkreis gehört der Darstellung und der bisschen Ironisierung newtonischer.
Er macht sich wieder lustig über
Newton. Über Newton. Das sind die Mucken, die Newton uns, dir und der Welt in den Kopf gesetzt hat. Und
da verwendet er so viel Zeit und so. Der muss. Also wirklich.
Nur das, sondern Herr Drehbrat, den hatten wir auch schon öfters seit Jahren fertigen lassen.
Ja.
Das ist dieses Glas hier.
Ja.
Das ist das Glas mit dem Ouroboros, also dieser Unendlichkeitsschlange, die sich in den Farben der goethischen Farbenlehre ist. Ja. Links und rechts siehst du die Ehefrau und den Herrn Treber selbst, also Trebers Frau, Herr Treber, euer Geologe. Und du siehst auch wieder das Kartenspiel angedeutet und auch diese Fliegen und Mucken.
Ja.
Also er war nicht alleine. Diesen Sachen, das waren so Geschenke zwischen Freunden, wo man sich dann über das lustig gemacht hat.
Über den Herrn Newton lustig
das
gemacht.
Newton, dass er ja von Goethe ganz schlecht behandelt wurde, muss man ja schon sagen.
Wir hatten als eines dieser verrückten Objekte diesen Teller mit dem Staub.
Staub,
das ist
Sanderde, genau.
Das ist jetzt, wieso steht der jetzt nicht hier, und sondern nicht im Arbeitszimmer?
Ja, weil wir den untersucht haben, um herauszufinden, was denn dieses, was denn das Zeug überhaupt ist.
Ich dachte, der müsste wieder am Arbeitszimmer.
Der Arbeitszimmer. Kommt auch wieder ins Arbeitszimmer.
Ja,
ja. Okay. Genau so das hier, dieses Fisch-Ding, dieses Fischkästchen, Spanholz, mit dem Fisch stand gleich daneben.
Ja.
Ja.
Okay, ich kann es mir sieht tatsächlich, könnte auch vom Mondstaub sein, so Monderde irgendwie
das
so ein bisschen.
Würde noch fehlen, aber wenn du das so jetzt so weiter sagst, dann werden wir in 200 Jahren einen neuen Mythos haben, nämlich dass Goethe vom Mond auch was hatte.
Okay.
Es gab ja schon die Idee, dass Goethe das abgelehnt, dass die Meteoriten eher vom Mond stammen, was ja nicht ganz hundertprozentig falsch ist, wo Lichtenberg dann eben gesagt hat, der Mond schmeißt mit Steinen nach uns. Das heißt, theoretisch wäre es sogar möglich gewesen, Mondgestein zu haben.
Ja, eben. Aber das ist hier,
das hier ist fürchtig Gartenerde aus dem Garten Goethes.
Ja, aber so grau.
Naja, ich denke, vielleicht ist es auch gar nicht aus dem Garten, sondern ich habe die Theorie, glaube ich, meine These.
Hast du erzählt, hast du erzählt.
Und das ist halt der Rest von dem, was da dran gehaftet hat.
Ja, okay. Und sich irgendjemand wird sich schon
drum kümmern. Wird sich schon ausfinden.
Genau. Okay, das war's. Guck mal, da haben wir den Raum jetzt auch mal abgehandelt.
Ja.
Da verwende ich Newton, der arme Newton.
Weißt du, das, die waren doch, wie soll man sagen, die waren doch noch kindisch.
Ja, naja, genau. Also.
Das war Folge 19 des Goethe-Podcast Natur und Geist. Mit Thomas Schmuck und Markus Anhäuser. Heute exklusiv aus dem Naturwissenschaftlichen Kabinett in Weimar im Goethehaus. Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, könnt ihr das alles in den Kommentaren auf der Podcast-Seite bei Spotify oder Apple Podcast loswerden oder schreibt uns eine Mail. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns ein paar Sterne. Das hilft uns beim Algorithmus und wir werden bekannter. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Den Podcast gibt's jetzt auch bei den Riff-Reportern. Eine der modernen, unabhängigen Varianten von Journalismusplattformen. Schaut gerne mal vorbei. Ihr könnt kritischen Journalismus mit einem Abo unterstützen. Das war's für dieses Mal. Macht's gut, alles Gute, bis zum nächsten Mal.